Du kennst sie sicher, diese unsichtbaren, aber echt hartnäckigen Schadstoffe, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK nennt man die.
Genau, die findet man ja leider oft.
Ja, die stecken in Teer, entstehen bei Verbrennungen, Ölunfällen, überall. Giftig sind sie auch noch und schwer abbaubar. Vor allem da, wo kein Sauerstoff ist.
In Sedimenten zum Beispiel, tief unten.
Richtig. Und die Frage ist, wie wird die Natur die trotzdem los? Heute schauen wir uns mal Phenanthren genauer an. Das ist so ein PAK mit drei Ringen. Die Basis dafür ist eine spannende Studie von Nadia Samak und Kollegen.
Mhm.
Denn dieser Abbau ohne Sauerstoff, also anaerob, das ist schon knifflig. Diese aromatischen Ringe sind ja chemisch super stabil.
Extrem stabil, ja.
Die ersten Schritte, die kennt man schon. Das Phenanthren wird chemisch aktiviert, bekommt eine Carboxylgruppe dran und wird dann an Coenzym A gekoppelt.
An dieses Transportmolekül.
Genau. Das Ergebnis ist dann 2-Phenanthrol-CoA. Aber was passiert dann? Wie wird dieser stabile Ring geknackt? Das ist die Frage.
Ja, diese Ringstabilität, das ist wirklich die Herausforderung. Die Studie, die du erwähnt hast, die konzentriert sich genau auf das Enzym, das da den entscheidenden nächsten Schritt macht. Die 2-Phenanthrol-CoA-Reduktase.
Okay.
Das Enzym kommt aus einer speziellen Bakterienkultur, TRIB1 heißt die. Die kann Phenanthren abbauen und nutzt dafür Sulfat statt Sauerstoff.
Sulfatatmung nennt man das, oder?
Genau, Sulfatatmung. Die Forscher haben also das Gen dafür gefunden, haben es in E. coli, also ein Standardlaborbakterium, eingebaut, um das Enzym dann zu produzieren und zu untersuchen.
Exakt.
Sie haben es dann gereinigt, um es sich genau anzuschauen.
Und was ist das Besondere an diesem Enzym?
Also es gehört zu einer wichtigen Klasse, den Typ 3a Aryl-CoA-Reduktasen. Das ist Teil einer größeren Enzymfamilie, der Old Yellow Enzyme.
Okay.
Man kann es sich vorstellen als ein einzelnes Proteinmolekül, das aber wichtige Helfer eingebaut hat. FMN, FAD und so einen Eisenschwefelcluster.
Das sind diese Kofaktoren.
Richtig, die helfen typischerweise Elektronen zu übertragen und das ist hier ja zentral. Und ganz wichtig, dieser Schritt braucht keine zusätzliche Energie, also kein ATP. Das ist ziemlich clever von den Mikroorganismen.
Keine extra Energie, das klingt effizient. Aber was genau macht dieses Enzym nun mit dem aktivierten Phenanthren?
Es reduziert das 2-Phenanthroil-CoA.
Reduziert heißt, es packt Wasserstoff drauf.
Genau, 2 Wasserstoffatome. Dadurch wird eine Doppelbindung im Ringsystem aufgebrochen, gesättigt. Das Produkt heißt dann Dihydro-2-Phenanthroil-CoA.
Okay. Und dafür braucht es Elektronen, sozusagen den Treibstoff?
Ja, logisch. Im Labor haben sie verschiedene Elektronenspender getestet. Am besten hat ein künstlicher funktioniert, Methylviologen.
Aha.
NADH, ein eigentlich üblicher Spender in Zellen, war viel weniger effektiv. Nur so um die 25%.
Das ist ja interessant. Heißt das, in der Zelle braucht es einen anderen Partner?
Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Einen spezifischen Partner. Und das Ganze funktioniert nur komplett ohne Sauerstoff. Sehr empfindlich.
Moment mal. Wenn da eine Doppelbindung in diesem Dreifachring aufgebrochen wird, da gibt's doch bestimmt mehrere Stellen, wo das passieren könnte. Oder welchen Teil des Rings nimmt sich das Enzym denn genau vor?
Exakt. Das ist die wirklich spannende Frage. Und da liegt der Clou der Studie. Es gibt theoretisch 5 mögliche Positionen. Also 5 mögliche Isomere des Produkts.
5 verschiedene Varianten.
Genau. Und theoretische Berechnungen haben gezeigt, am stabilsten wäre das Isomer, bei dem der mittlere der 3 Ringe reduziert wird. Das 9-10-Dihydro-Isomer.
Okay, das wäre energetisch am günstigsten.
Richtig. Und tatsächlich, wenn man das Produkt eine Weile liegen lässt und dann mit NMR, also Kernresonanzspektroskopie, analysiert, einer Methode, um die Struktur
genau zu sehen,
dann findet man genau dieses stabile Isomer.
Also Fall gelöst. Das Enzym macht das stabilste Produkt.
Tja, nicht ganz so schnell. Das ist ja das Kuriose. Wenn die Forscher das frisch hergestellte Produkt angeschaut haben, direkt nach der Reaktion,
ja,
mit UVV-Spektroskopie, das ist eine Methode, die auf Veränderungen im Doppelbindungssystem schaut, dann passte das Spektrum nicht zu diesem stabilen Mittelring-Isomer.
Ach was, ein Widerspruch. Die eine Methode sagt A, die andere sagt B. Was heißt das?
Die wahrscheinlichste Erklärung ist echt faszinierend. Das Enzym produziert offenbar zuerst ein anderes Isomer, Vermutlich eines, bei dem ein äußerer Ring reduziert wird.
Also nicht der mittlere, sondern einer der beiden äußeren.
Genau, das 5,6 oder das 7,8-Dihydroisomer. Die sind aber weniger stabil. Man könnte sagen, das Enzym parkt die Wasserstoffatome erstmal an einer vielleicht leichter zugänglichen, aber energetisch ungünstigeren Stelle.
Und dann?
Dieses instabile Zwischenprodukt, das lagert sich dann mit der Zeit von selbst um. Es switcht quasi in das stabilere Mittelringprodukt.
Ah.
Die verschiedenen Messmethoden haben das Molekül also in unterschiedlichen Phasen seiner Reifung erwischt, sozusagen.
Wow, das ist ja raffiniert. Das Enzym nimmt also erstmal einen kleinen, instabilen Umweg. Das zeigt uns mal wieder, wie ausgeklügelt diese anaeroben Abbauwege sind.
Absolut.
Das ist echt ein wichtiges Puzzleteil, um zu verstehen, wie Mikroorganismen selbst solche hartnäckigen Dinger wie PAKs ohne Sauerstoff unschädlich machen.
Man kennt ja ähnliche Mechanismen von Naphthalin.
Richtig, das ist ein verwandter Mechanismus.
Aber hier ist es eben an das größere Phenanthren angepasst.
Genau. Und diese Studie bestätigt eben eindrucksvoll, dieser ATP-unabhängige Reduktionsschritt durch diese Typ-3-Enzyme, das ist eine zentrale Strategie beim anaeroben PAK-Abbau.
Und wenn man das besser versteht?
Ja, je besser wir diese molekularen Details verstehen, desto gezielter können wir vielleicht irgendwann solche mikrobiellen Prozesse nutzen. Für die Sanierung von kontaminierten Böden oder Sedimenten zum Beispiel. Das wäre natürlich super. Und zum Schluss noch ein Gedanke für dich zu Hause zum Mitnehmen. Die Forscher vermuten ja, dass der natürliche Elektronenspender für dieses Enzym in der Zelle ein ganz spezifisches kleines Protein sein könnte, ein sogenanntes Ferredoxin. Das ist aber noch nicht identifiziert.
Stimmt, das ist noch offen.
Was meinst du denn? Welche Rolle spielt diese präzise Abstimmung, also der richtige Partner, der richtige Reaktionsschritt, vielleicht sogar diese überraschende Umlagerung des Produkts für die Effizienz des gesamten Schadstoffabbaus in so einer komplexen Lebensgemeinschaft von Mikroorganismen tief unten im Sediment?